Rechtsextrem, Rocker, Boss im Rotlicht.
Dein Volk ist größer als du und hier kannst du wachsen, hier findest du Kameradschaft, wahre Freundschaft. Das hat mich groß werden lassen.
Gegen den Hass, der Podcast.
Ja, moin moin beim Podcast Gegen den Hass. Mein Name ist Carsten Jans, ich bin Redakteur beim NDR Schleswig-Holstein und kümmere mich hier vor allem um Themen wie kriminelle Rockergruppierungen, rechtsextreme Personen und Netzwerke, Terror und auch Themen rund um Gewalt. Ja, warum ist diese kurze Einleitung notwendig? Weil mir gerade jemand gegenüber sitzt, auf den ich in meinen Recherchen nahezu in allen Themenbereichen gestoßen bin. Philipp Schlaffer, ehemaliger Rockerboss, rechtsextremer Aktivist, Hooligan, Drogenhändler, Menschenhändler. Heute arbeitet er in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen, also eine beachtliche Karriere. Moin, Herr Schlaffer.
Moin.
Wie ist das, das alles in so einer Vorstellung über sich zu hören?
Ja, mittlerweile habe ich mich damit ganz gut abgefunden. Ich hatte so am Anfang meines Wandels hatte ich schon Probleme damit, so immer so, da ist der Nazi, da ist der Rocker, da ist der Kriminelle, da ist der Knacki. Das ändert sich Gott sei Dank bei Menschen so langsam, ja. Also ich würde es gut finden, wenn vor jedem Wort ehemaliger Rockerboss, ehemaliger Rechtsextremist, ehemaliger Gangster und so weiter, würde ich schon besser finden. Aber ich glaube, die Botschaft kam rüber. Aber es ist natürlich nicht schön, aber es gehört jetzt mit dazu und ich habe sozusagen meinen Frieden so ein bisschen damit gemacht.
Herr Schlaffer, Sie sind seit ungefähr 6 Jahren aus der Szene ausgestiegen, haben die kriminelle Karriere hinter sich gelassen, sonst würden wir beide hier wahrscheinlich nicht so zusammensitzen. Was genau Sie alles gemacht haben, dazu kommen wir in den weiteren Folgen dieses Podcasts noch. Womit Sie bundesweit bekannt geworden sind, würde ich hier jetzt gerne schon thematisieren. Es handelt sich da um ein YouTube-Video, das im Netz schon seit Jahren kursiert. 2003 ist es entstanden. Das Original ist mehr als 1 Million Mal geklickt. Das ist in diesem Fall aber eher bitter denn schön, denn auf dem Video sind Sie zu sehen, als vor einem Ihrer rechtsextremen Läden, die Sie geführt haben, eine Demo von Antifaschisten stattfindet. Polizei ist vor Ort, die Teilnehmer der Demo brüllen laut, Alerta, Alerta, Antifaschista. Es ist schon eine sehr aufgeheizte Stimmung, die man da sieht. Und dann eskaliert die Situation auch. Sie stehen in der Tür des Ladens mit anderen offensichtlich Rechtsextremen, holen sich einen Baseballschläger und gehen auf die Demonstranten los. Ihnen ist der Hass eigentlich, das sieht man da ins Gesicht geschrieben. Wie würden Sie die Situation damals selber beschreiben?
Ich habe über diese Situation ja jetzt in den vergangenen Jahren öfters drüber nachgedacht. Ich habe das viele Jahre ausgeblendet auch. Ich habe mir 10 Jahre dieses Video nicht angeguckt. Das Video wird ja auch regelmäßig in allen möglichen Medien benutzt. Immer wenn es mal ums Thema Rechtsextremismus, Gewalt im Rechtsextremismus geht, wird dieses Video benutzt. Ich habe mich jetzt in den letzten Monaten sehr intensiv mit diesem Video beschäftigt und ich schaue auf dieses Video, als wenn ich das selber nicht mehr bin. Also es ist schon sehr schwer für mich, das jetzt zu gucken und zu sagen, ja, Philipp, das warst du mal. Die ganze Körperhaltung, der Ausdruck im Gesicht, ich bin optisch, würde ich sagen, heute schon nicht mehr vergleichbar mit der Person, die ich damals war. Ist mir das heute, ist zum Schämen, ja, und auch wenn ich damit heute arbeite, ist es natürlich trotzdem sehr schwierig, das anzugucken. Und es war halt so, die Situation war so, dass man sich in diesem Augenblick da zusammengepackt hat. Ich glaube, wir waren 5 derzeitig. Jemand anderes hatte in meinem Laden damals gearbeitet, hatte mich und dann noch andere spontan angerufen, hat gesagt, hier kommt gleich eine Demonstration vorbei. Am Tattoo-Laden sind sie schon vorbei. Ich habe damals auch einen Tattoo-Laden betrieben in der Nähe dieses Neonazi-Shops. Dieser Shop hieß Werwolf-Shop. Und wir wurden dann angerufen, das heißt, hier kommt gleich die Demonstration und wir sind dann hingefahren und es stand für uns nicht zur Debatte, dort die Tür zuzumachen, einen Schritt zurückzumachen, sondern wir haben Baseballkeulen hinter die Tür platziert, haben Quarzhandschuhe angezogen und haben gesagt, das ist hier unsere Stadt und wir lassen uns hier nicht von der sogenannten Antifa oder von Linken, die dort zum Demonstrieren kommen, uns aus unserer Stadt verjagen. So war die Einstellung und waren dann halt auch bereit, dort um unsere damalige Ideologie oder auch den Laden dementsprechend zu verteidigen und das eventuell auch in Kauf zu nehmen, dort Menschen schwerst zu verletzen, wenn ich noch einen Schritt weiter und auch sich in diese Selbstaufgabe zu geben, also zu sagen, sozusagen, also kein Meter zurück, dann lieber in den Tod. Also so krass das klingt, aber viel hat da ja nicht gefehlt.
Aber Sie waren ja 5, Sie sagten gerade 5, 6 Leute, die da standen und da stehen 100 oder mehrere 100 Demo-Teilnehmer vor Ihnen. Wie ist das Gefühl? Hat man da wirklich das Gefühl, man kann da was gegen die ausrichten und man stellt sich denen entgegen und schafft das gegen die?
Ja, das glaubt man wirklich. Also es ist so, dass man besonders ja durch die Musik und durch die Gruppe, wir waren ja eine fest eingeschworene Kameradschaft, eine Kameradschaft, die über mehrere Jahre sich aufgebaut hat und die nichts anderes da zu tun hat, als den ganzen Tag zu sagen, wir halten immer zusammen, wir sind stark, wir sind mächtig, wir sind sozusagen ein Teil einer Herrenrasse, ja, und es muss gekämpft werden, es muss Krieg geben, Krieg auf den Straßen und so weiter. Und das hört man viel durch die Musik, auch durchs Internet damals dann schon. Und dann denkt man, man ist so in so einem Status, dass man auch als Krieger dort kämpfen muss. Und es gibt dann so ganz viele.
Gibt es auch so ein Gefühl der Stärke? Also
ja, natürlich. Also es gibt ja besonders dann so Lieder, so ganz viele, dann so, gibt es von ganz bekannten Bands hier auch aus Norddeutschland. Ich möchte keine Werbung machen für diese Bands heutzutage, weil auch die raus sind sozusagen. Da gibt es so Lieder, da heißt es 5 von uns gegen 100 von euch. Ja, also so dieses alte Bild von dem typischen linken Linksextremen, der halt eher körperlich nicht sich engagiert, also so, ja, Sport, Kampfsport betreibt.
Also oder sie haben alle gepumpt und waren alle gut durchtrainiert und.
Nein, durchtrainiert jetzt nicht so, aber was so ein Phänomen bei uns halt damals so war, Gewalt gehörte halt wie die Luft zum Atmen dazu. Und wenn man ab 15, 16, 17, 18 jedes zweite Wochenende Schlägereien hat beim Fußball, auf der Straße und sonst was, dann lernt man sozusagen den Straßenkampf. Also ich will das jetzt nicht kleinreden, wenn manche auch sagen, sie machen 10 Jahre Kung-Fu. Das heißt noch lange nicht, dass sie jemanden, der 10 Jahre Straßenkampf macht, dass der Kung-Fu-Kämpfer den vom Straßenkampf platt macht. Das ist halt eine ganz andere Welt, wenn man unter Regeln kämpft oder sonst was. Und wir wussten alle, dass wir dementsprechend zu schwersten Gewalttaten bereit sind. Deswegen stand es nicht für uns, Debatte zurückzugehen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich in diesem Augenblick Angst, aber die Angst wird verdrängt natürlich durch den ungemeinen Adrenalinschub. Ja, den Adrenalinschub, den kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, dann auch wenn man nachher in die Pistole guckt, der Polizei. Und
ja, das ist ja tatsächlich auch eine Schlüsselszene in dem Video, als die Polizei, die dort mit mehreren Beamten vor Ort war, dann die Waffe gezogen hat und nicht nur gezogen hat, sondern auch durchgeladen hat und dann auf sie gerichtet hat. Was geht einem da durch den Kopf, dass sowas da passiert?
Das kann ich nicht mehr genau rekapitulieren. Also was in dem Augenblick man gedacht hat, ich glaube in dem Video, wenn man sich das genau anguckt, sieht man, dass ein Schritt hat gefehlt. Ein Schritt, den ich mache, dass die Polizei geschossen hätte, glaube ich. Es hat nicht viel gefehlt. Das hat die Polizei danach uns auch recht deutlich kommuniziert. Wir sind ganz schnell wir fühlten uns als Opfer an diesem Tag. Wir sind in unserer Stadt, wir stehen nur am Laden rum sozusagen und dann kommen Menschen und wollen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Und da haben wir uns in die Opferrolle reinbegeben und haben dann halt gesagt, nachdem sozusagen sie am Laden so nah vorbeigehen und dann ist noch Beleidigung beidseitig gefallen, haben wir uns in die Opferrolle begeben. Und dann sieht man auch relativ schnell in diesem Video, dass ich so auf mich zeige, so, weil meint ihr uns und mit den Pistolen, ja, also die sind ja die Schlimmen, also. Und deswegen haben wir uns eher so wie Opfer gefühlt, also jetzt nicht so auf den Boden geschmissen, ne, Fötusstellung und so rumgeheult, sondern wir konnten das kaum glauben, okay.
Als Opfer des Staates.
Opfer des Staates, ja, dass die Polizei natürlich wieder so nach rechts guckt, ja. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass die Polizei nun nicht auf dem rechten Auge blind ist. Das ist nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe. So in dem Sinne, ja, hier, die anderen 100 sind doch hier gekommen, um hier den Krawall zu machen. Wieso werden wir jetzt hier mit der Waffe gestoppt? Ja, ist natürlich ganz klar, das ist keine Opferhaltung, wenn man hinter der Tür Baseballkeulen lagert, rausstürmen, mit der Baseballkeule durchschwingen möchte. Und man kann auch immer dazu sagen, wenn die Polizisten dann, ich glaube, in der Situation die Waffen nicht gezogen haben, wer weiß. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort schwerste Opfer gegeben hätte.
Das war jetzt alles schon zu einer Zeit, wo Sie sehr erfolgreich waren. Erfolgreicher Händler von rechtsextremer Musik. Sie waren bekannt für Ihre Gewalttaten. Sie waren auch gefürchtet in der Stadt. Wismar war das. Aber Sie sind ja so nie auf die Welt gekommen. Wir sitzen hier im Studio Lübeck, nicht unweit von dem Ort, wo Sie groß geworden sind, in Stockelsdorf. Ich habe mir sagen lassen, dass das jetzt nicht der große Problemstadtteil ist. Wie sind Sie denn genau groß geworden?
Ja, also wahrscheinlich, wenn die Hörer haben jetzt wahrscheinlich ein Bild von mir, wie sie sich auch eine Karriere in den Rechtsextremismus vorstellen können, mit vielen Klischees in der Familie oder was dort passiert ist. Ich glaube, dass ich viele dieser Klischees nicht erfüllen kann. Heute würde ich sie optisch erfüllen wahrscheinlich. Ja, also
komplett tätowiert.
Ja, also das, was sie sich denken, das sitzt hier dann auch. aber in meiner Kindheit und Jugend ist Stockesdorf nun absolut kein Problemviertel. Es ist ja eine eigenständige Gemeinde mit knapp 20.000 Einwohnern, ein bisschen drunter. Eigentlich eine sehr, oder was heißt eigentlich, es ist eine sehr wohlhabende Gemeinde und auch einkommensstark. Auch meine Eltern, mein Vater ist Akademiker, meine Mutter technische Zeichnerin. Ich habe liebevolle Großeltern gehabt und ich habe eine 3,5 Jahre ältere Schwester. Es war zu Hause, nenne ich mal, bis zu einem gewissen Alter harmonisch. Ich war ein typisches Bolzplatzkind, immer auf dem Bolzplatz Fußball gespielt und ja, Großeltern draußen viel und habe nicht so Sachen erlebt wie, sehe ich, sexueller Missbrauch, Gewalt habe ich nicht erlebt zu Hause, also zumindest keine körperliche Gewalt.
Und ja, da kommen wir später auch noch zu,
ja, was es wahrscheinlich
für eine Gewalt gab.
Ja, also grundsätzlich könnte man von außen sagen, sieht das doch nach einer glücklichen Kindheit aus. Und das war sie auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, ein Knackpunkt, das haben wir in den vielen Gesprächen, die wir ja schon geführt haben, auch haben wir schon thematisiert. Es ist für Sie ein Punkt, nämlich, dass Sie eigentlich als erfolgreicher Schüler, als erfolgreicher Sportler, als beliebter Mitschüler irgendwann die Nachricht von Ihren Eltern bekommen haben, dass es nach Newcastle geht, weil Ihr Vater dort ein Jobangebot bekommen hat. Und wir haben ja auch für das Fernsehfeature, was wir gedreht haben, da sind wir auch nach Newcastle geflogen. Und ich muss sagen, es ist ja eigentlich eine tolle Stadt. Also ich war sehr begeistert, wie das dort aussieht. Aber was hat das damals bei Ihnen gemacht? Hat das irgendwie Ärger, Freude ausgelöst? Wie war das genau für Sie, diese Nachricht zu bekommen?
Naja, also auch wenn man bei einem Bio-Deutschen, so wie ich ja mittlerweile bezeichnet werde, davon sprechen kann, war ich ja auch als Bio-Deutscher voll integriert hier in Stockelsdorf, in Lübeck. Fußballverein, Schule lief ganz gut, Empfehlung fürs Gymnasium, lief alles. Und dann sagen die Eltern, ja, wir ziehen jetzt nach England, das fand ich schon extrem scheiße, ja. Also was habe ich mit England am Hut? Ich hatte auch kein Englisch in der Grundschule und warum, wieso? Ja, es geht um die Karriere des Vaters und ja, wird dein Horizont erweitern und so weiter. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist mir halt als 10-Jährigen Leute da das nicht ganz ein, dass halt ein Auslandsaufenthalt den eigenen Horizont erweitern wird, eventuell. All diese Argumente kamen natürlich nicht ran, aber wir waren zu dem Zeitpunkt keine, also ich glaube schon, dass meine Eltern sind Demokraten, aber sie haben die Demokratie zu Hause nicht ausgelebt. Also, dass wir also eine Art Familienrat hatten und sagen, Pro und Contra für die Kinder. Vielleicht haben meine Eltern das gemacht, aber zumindest wussten wir es nicht. Und dann ging es zwangsweise nach England und da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf.
Fanden Sie das fair?
Nee, aber so wie man heute das auch noch oft so hört, so, ja, Kinder, die lernen neue Kinder kennen. Ja, also dann gehen die raus und spielen die und dann sind die assimiliert, dann integrieren die sich und das geht alles so ganz einfach. Aber so einfach, finde ich, lief es nicht. Also da sind Erwachsene manchmal so ein bisschen auf so einem hohen Ross, so dass sie so, ja, dass so sagen, ja, bei Kindern ist kein Problem, ist dann so eine Art Schönrederei, glaube ich, auch oft. Und das haben meine Eltern, glaube ich, auch gemacht.
Also für Sie war es nicht positiv, der Schritt zuerst?
Nee, zuerst nicht. Ich kam in England an und ich musste noch so bestochen werden, so, ne, so mit so damals hier Alf, die Serie, habe ich so ein Alf-Geschenk bekommen und sind wir rübergeflogen. Wir hatten kurz vorher mal einen Urlaub gehabt dort, um England zu zeigen, hier, das ist England, ne, so. Sind wir natürlich nur an tolle Orte gefahren und haben England so nur kennengelernt von der schönen Seite. Ja, hier England ist nur toll und so hat man dann versucht, uns Kinder dann dort irgendwie rüber zu locken. Aber wir hatten ja eh keine Chance. Wenn wir Nein gesagt hätten, wären wir ja trotzdem gegangen.
Treffen ja auch viele Eltern ähnliche Entscheidungen für ihre Kinder, hatten sie eben auch schon angedeutet.
Also. Ja, das ist ja auch grundsätzlich richtig. Ja, sonst würden ja, wenn Kinder nur Entscheidungen für sich treffen würden, würden sie auch nur Pommes essen den ganzen Tag. Aber naja, man hätte das Kindern schon noch ein bisschen anders noch ein bisschen kommunizieren können. Ja, also wir hatten irgendwie die Info bekommen, wir bleiben da zwischen 3 und 7 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also
mit 10 Jahren sind sie rübergegangen.
Mit 10 Jahren, ja. Am 8.8.88. Und
Sie lachen, weil es ein Szenecode ist, eigentlich 88, ja. für HH, die Buchstaben im Alphabet, ja, Heil Hitler. Und es passt im Endeffekt.
Es passt im Endeffekt leider, ja. Ja, also und in England dann, ja, dann kommt man da an und man spricht die Sprache nicht, man sitzt dann da alleine und ich wollte eigentlich draußen, ich wollte Fußball spielen und es gab auch keine Handys, kein Internet und so weiter, ja, und welcher 10-Jährige schreibt einen Brief, ja, also fragen Sie heute mal, welcher 10-Jährige heute einen Brief schreiben möchte, ja, sei denn, es gibt Taschengelderhöhung dafür oder so, ja, aber Das war, stand für mich halt auch nicht zur Debatte. Und dann denkt man ja so zwischen 3 und 7 Jahre, aber das kann sich ein 10-Jähriger gar nicht vorstellen. Wie lange sind 3 Jahre? Ja, also das ist einfach, das ist sehr schwer für so einen 10-Jährigen das einzuschätzen. Okay, 3 Jahre können auch wirklich kurz sein und dann geht's wieder oder bleiben wir jetzt für immer in England und so weiter. Das haben meine Eltern auch irgendwie nicht so kommuniziert.
Aber sie haben sich doch dann eigentlich gefangen, eigentlich gut integriert.
Ja.
Ist das ein bisschen kennzeichnend für Sie? Also Sie haben schnell Freunde gefunden nach einem halben Jahr, gut Englisch gesprochen. Wir haben mit Nachbarn gesprochen, auch von Ihnen, die gesagt haben, also er war der Geordie Boy, also nur mit dem Akzent, der dort gesprochen wurde. Also eigentlich war doch dann, ist das kennzeichnend für Sie, sich schnell einzuarbeiten?
Ja, das ist also ich muss erstmal dazu sagen, natürlich erinnern sich alle nachher, wie erfolgreich ich mich integriert habe. Aber an das halbe Jahr, wo ich zu Hause gesessen habe und nur Cola mich reingeschoben habe und nur Snickers und Mars gefuttert habe und alleine in meinem Zimmer saß, und meine VHS-Kassetten von Alf geguckt habe, da erinnert sich keiner dran. Nur ich erinnere mich daran. Ja, und wenn man dann so als Kind dann mal als 10-Jähriger so mal ganz schnell 20 Kilo zunimmt, weil man zu Hause nur sitzt und einsam ist, dann ist das schon eine Scheißzeit. Das wurde ein bisschen ausgeblendet, ja, in der Erinnerung vieler. Nicht in meiner. Und es fällt mir nicht sehr schwer, Menschen kennenzulernen. Wenn ich jemanden kennenlernen möchte, dann schaffe ich das auch, wenn ich das möchte. Wenn ich jemanden nicht kennenlernen möchte, dann hat die andere Person auch keine Chance, mich kennenzulernen. Ja, das geht schon.
Sind Sie ein Beißer? Also sind sozusagen... Also sind
nee,
Sie
ich glaube aus Rückmeldung von Menschen, man kann mich mögen. Also ich kann auch mal lustig sein. Ja, also man muss sich das ja so vorstellen, auch selbst wenn ich jetzt Extremist war, Rechtsextremist, Neonazi im Knast und so weiter, gibt es ja auch einen Philipp, der auch, ich bin ja nicht morgens aufgestanden von 7 bis 22 Uhr und habe nur gehasst. Ja, also es gab ja auch lustige Zeiten und wir haben auch gelacht und da steckt ja auch noch ein Mensch drin. Ja, also ich bin auch nur aus Mensch. Und von daher geht das dann schon. Also ich kann mich dann schon auch anpassen und ich kann mit Menschen dann, und ich möchte mich mit Menschen auch umgeben. Also diese Zeit der Einsamkeit in England, diese erste Zeit, die wollte ich dann noch nicht wieder haben. Also ich mag schon mit Menschen, ich mag lachen, ich mag mit Menschen umgehen und so weiter. Und bin froh, dass ich das jetzt auch heute wieder so machen darf mit Menschen, die ich mir freiwillig aussuche, nicht nur einfach, weil sie einigermaßen meine politische, damalige ätzende Meinung haben. Und von daher geht das dann schon. Aber ja, also grundsätzlich das Integrieren und Anpassen und irgendwo auf Leute zugehen, das liegt mir schon ganz gut, das kann ich schon.
3 Jahre, knapp über 3 Jahre oder fast 4 Jahre, ne, waren Sie dann in Newcastle und nach den ersten 6 Monaten, die anscheinend nicht gut waren, entwickelte sich aber ein Leben, das, mit dem Sie eigentlich zufrieden waren. So haben Sie es mir erzählt. Und dann kam die nächste Nachricht.
Ich habe England lieben gelernt. Also so, ich mochte es schon fast, schon untertrieben. Also ich habe irgendwie so England so schon so ein englisches Herz so auch in meiner Brust, ne? Und es schlägt nicht schwächer als das Deutsche. Ja, ohne jetzt hier Nationalismus wieder hervorzuholen, aber da kann ich Mesut Özil auch ganz gut verstehen, der das gesagt hat. So, ich habe 2 Herzen in meiner Brust und das ist bei mir auch so. Und ich habe Ganztagsschule da geliebt, Rugby, Fußball, so die ganze Mentalität der Engländer, ja. Also fühlt sich jetzt hier hoffentlich keiner beleidigt jetzt hier in dem Podcast, ja, aber die Deutschen sind ja schon ein bisschen steifer manchmal. Ja, so, ne, wenn man so 14-Jährigen sagt, ja, was mit der Rente und hier riechst da mal oder Rührup mal und ja, mach mal Schule, Studium und so weiter, sind die Engländer mir ein bisschen lockerer, ja. Die leben so ein bisschen drauf los und ne, Hauptsache Urlaub, bisschen chillen, Pub gehen und so weiter, das fand ich schon geil irgendwie, ne? Und dann habe ich das richtig lieben gelernt und ich habe mich dann auch richtig als Engländer gefühlt, ja. Also ich wollte kein Deutsch mehr sprechen. Ich habe mit meinen Eltern nur noch Englisch gesprochen und habe gedacht, ja, das ist das Land, in dem ich leben möchte.
Das hört sich eigentlich gut an. Und dann kam die Nachricht wieder, ich glaube, durch Ihre Eltern, es geht zurück nach 4 Jahren. Auch wieder nicht eingebunden. Was hat das für eine Reaktion bei Ihnen hervorgehoben?
Naja, also jetzt war der Sprung ja so ein bisschen 10 Jahre alt, ist dann noch so ein bisschen, ja, schlechte Nachrichten, schmeißt man sich auf den Boden und sagt, ja, und heult und schmeißt die Tür zu und ja, schmollt so, ja. Und jetzt bin ich jetzt so Anfang Pubertät, ne? Es sollte dann von der Middle School auf die High School gehen. Es war gerade dann der Sprung, glaube ich, mit 13, 14 kommt man dann von der englischen Middle School auf die High School. Dort wollte ich hin, alle haben sich drauf gefreut und Pubertät anfangen, ja, und Pubertät sind die meisten Jugendlichen eh ätzend, ja, also ist jetzt nichts Persönliches, aber ist nun mal so, ne. Und dann kommt so ein Thema noch dazu und ja, so, ich habe das jetzt auch erst im Nachhinein rausbekommen, meine Eltern wollten ja auch nicht zurück, ja, sondern das hat die Firma, glaube ich, irgendwie so beschlossen, aber ja, meine Eltern hatten so die Einstellung, so, ja, das verstehen die Kinder nicht, glaube ich, so, keine Ahnung, also warum, Ja, ich gehe ja damit heute so lieber so um und sagen, man, sie können auch gerne einem 10-Jährigen oder 11, 12, 13-Jährigen mal erzählen, was gerade los ist im Leben, warum das und das so ist und dass es keine Möglichkeiten gibt oder welche Möglichkeiten gibt es und so weiter. Aber das wurde gar nicht kommuniziert und von daher zwangsweise zurück nach Deutschland. Ja. Und dann, wie habe ich diesmal reagiert? Ja, ich glaube, ich bin von zu Hause ein bisschen ausgebüxt und habe auch meinen Eltern ganz direkt jetzt ins Gesicht gesagt, dass ich sie hasse, dass ich nicht zurück will und so. Also so ist meine Erinnerung. Ist aber ein bisschen verschwommen, weil ich das wirklich lange, lange vergraben habe in mir, weil ich da echt meine Eltern sehr, sehr verantwortlich dafür gemacht habe, weil ich auf gar keinen Fall zurück wollte nach Deutschland.
Und in Deutschland ging das dann auch so nicht positiv weiter? Schlecht in der Schule?
Ja, naja, meine Eltern, zumindest mein Vater hat mir recht klar kommuniziert, alles unter Abitur ist gescheitert. So war das Gefühl zumindest. Ja, meine Schwester auch gute Schülerin immer. Ich glaube, da spürte ich auch so ein bisschen Druck. Ja. Meine Eltern das so ein bisschen aufgebaut, so unter den Geschwistern, so Leistungsdruck. Ja, also ein gutes Kind ist dann ein gutes Kind, wenn es gute Noten schreibt. Ja, jetzt kommt man zurück aufs Gymnasium, so aus der Middle School in England. So, ja, ich habe in England, glaube ich, in 3 Jahren 2 Arbeiten geschrieben. Jetzt komme ich irgendwie aufs Gymnasium nach Bad Schwartau und da ging gar nichts mehr. Also da in Deutsch 5 oder 6, Französisch 5 oder 6, Physik 5, 6, Chemie 5 oder 6. Selbst in Englisch hatte ich eine 4, weil meine Englischlehrerin mich nicht verstanden hat. Hat gesagt, den Akzent, den ich spreche, ist für sie kein Englisch. Und meine Eltern dann reagiert mit Leistungsdruck, ne, Nachhilfe jeden Tag und dann habe ich dicht gemacht und ja, sitzen geblieben, wieder nur 5 und 6 von der Schule genommen worden. Ja, dann lief nicht mehr so gut.
Es lief nicht mehr so gut. Das war der Beginn der negativen Entwicklung, die in den Jahrzehnten danach folgen sollte. Eine große Rolle hat dabei die Musik gespielt. Welche, das erfahren Sie, liebe Zuhörer, in Folge 2 des Podcasts Gegen den Hass mit Philipp Schlaffer.